Seit dem Anschlag in Halle wurde ja nun viel schon über die Tat, den Täter, die gesellschaftliche Stimmung, die so einen Anschlag möglich machte, auch gesagt. Es sind nun 6 Wochen vergangen. Blickst du denn vielleicht auf die zurückliegende Debatte in Medien und Politik nach diesem Anschlag zurück? Was nimmst du da, ziehst du da heraus, wenn es um eine Wahrnehmung und einen Umgang mit solchen Taten und mit Antisemitismus und Rassismus in der Gesellschaft geht?
Naja, zum einen gibt es ganz viele Parallelen, wenn es darum geht, wie darüber diskutiert worden ist, nach dieser schrecklichen Tat, die besonders sozusagen nochmal dramatisch war mit vielen anderen, tatsächlich mit vielen anderen antisemitischen Anschlägen, die es gegeben hat, weil hier dementsprechend die Diskussion über die Sensibilisierung dafür war da. Es wurde viel diskutiert und nichtsdestotrotz könnte man jetzt sagen, nachdem nun fast 6 Wochen vergangen sind, dass die Erregungswelle sozusagen vorbei ist. Es gibt nicht mehr die Schlagzeilen dazu. Jetzt wird weniger darüber gesprochen. Man weiß jetzt, es gibt, beziehungsweise erst gestern kam ja nochmal offiziell die Information, dass es tatsächlich mehr Überwachungen gibt, dass es mehr Schutz für Synagogen und andere jüdische Einrichtungen gibt. Letztlich stellt sich dann die Frage natürlich, was heißt das? Also was heißt das natürlich für Betroffene von Antisemitismus, von Rassismus? Hier in Frankfurt war jetzt kürzlich die Veranstaltung zur Erinnerung an die Opfer des Anschlags, des rechtsextremen Anschlags in Mölln 1992. Und auch da gab es mehrere Bedrohungen seitens rechtsextremer Akteure. Das heißt, die Bedrohung geht weiter. Es gibt weiterhin das Problem des Rechtsextremismus, das immer dramatischer wird. Deshalb sehe ich das sozusagen teils. Es ist immer sozusagen punktuell, gibt es die Diskussion, die Empörung, aber das wird dann weniger, sobald die Tat, das Ereignis länger her ist. Und es geht einfach, was ja auch sein soll, natürlich geht es irgendwie weiter, aber es stellt sich die Frage, was können wir nachhaltig und langfristig tun?
Du hast schon angesprochen, dass gestern Bund und Länder sich da getroffen haben und die konkreten Maßnahmen besprochen haben, die es nun braucht und Maßnahmen, die ja Mitte Oktober von den Innenministern beschlossen wurden, ein ganzes Paket gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus und darin finden sich Maßnahmen, wie jüdische Einrichtungen sollen besser geschützt werden künftig. Das Bundeskriminalamt und der Verfassungsschutz, die werden mit mehr Personal in der Arbeit gegen rechts ausgestattet, rechte Organisationen sollen schneller verboten werden und ja, dann gibt es noch ein paar Maßnahmen mehr, alles Maßnahmen, die die Sicherheitsbehörden selbst eher anbelangen und die stärken. Auf der anderen Seite werden allerdings Modellprojekte des Demokratie-Leben-Förderprogramms nun eingestampft, nicht weiter gefördert in der neuen Förderperiode. Da hat es auch Kritik gegeben. Zivilgesellschaftlich wird die Arbeit gegen Antisemitismus und Rassismus also damit nicht gefördert, nicht stärker gestärkt sozusagen. Wie bewertest du einerseits genau diese bisherigen Maßnahmen und diese Kluft, die sich zwischen diesem Maßnahmenpaket und einer Nicht-Weiterförderung von Modellprojekten so auftut?
Ja, das ist tatsächlich ein Widerspruch, ne? Denn es gibt zum einen sozusagen werden die Schutzmaßnahmen erhöht, aber die Präventionsprojekte eingedampft. Das sehen wir auch und als zivilgesellschaftliche Einrichtung in diesem Zusammenhang bedauern wir das sehr. Es ist zum einen natürlich auch erstmal zu begrüßen, dass es mehr Schutz sozusagen gibt, dass es da sozusagen dass da relativ schnell gehandelt worden ist, um den Schutz zu erhöhen. Das wird ja auch von Betroffenen immer sehr stark begrüßt. Die Kehrseite der Medaille ist natürlich, was heißt es aber für den Alltag? Also was heißt es für marginalisierte Gruppen in Deutschland zu leben, die mehr Schutz brauchen und diesen Schutz auch bekommen, der erhöht werden muss, weil der Rechtsextremismus noch deutlicher und sichtbarer wird, rechtsextreme Akteure mit ihren Aktivitäten immer mehr spürbar sind, auch im Alltag. Naja, und was das für Präventionsprojekte bedeutet, das ist ja durchaus weit diskutiert worden. Es gab auch durchaus viele Gegenpositionen, auch in offenen Briefe seitens der Zivilgesellschaft. Das ist fragwürdig und da ist ein Widerspruch mit drin. Also warum sozusagen werden diese Präventionsprojekte oder die es ganz dringend braucht, ganz besonders in bestimmten Orten, in Regionen auch nochmal eingedampft, während die Gefahr immer deutlicher wird. Also das sehen wir auch in der Bildungsstätte Anne Frank natürlich. mit Sorge und fragen uns, was vielleicht andere Maßnahmen dann irgendwie sein müssen, wie sozusagen dann Bildungs- und Beratungsarbeit genau aussehen kann. Also gerade im Bereich der Beratungsarbeit. Ne? Wir sind auch die betroffenen Beratung, also die Opferberatungsstelle für Hessen ist bei uns an der Bildungsstätte Anne Frank angesiedelt, die heißt Response. Was heißt das sozusagen, wenn weniger Mittel zur Verfügung stehen, wenn es letztlich immer mehr Betroffene gibt?
Und das Stichwort Prävention ist schon mehrfach gefallen von dir. Prävention, darum soll es heute Abend in Halle auf der Podiumsdiskussion auch gehen. Also Prävention als Vorbeugung vor Gewalt, vor Ausgrenzung und Abwertung. Eine Aufgabe, die unter anderem ja dem Anne-Frank-Bildungszentrum da auch zukommt, gerade wenn es in Bezug auf Antisemitismus und Rassismus geht. Wie sieht denn da eine Präventionsarbeit bestenfalls aus, um Antisemitismus, aber auch Rassismus, dem präventiv entgegenzuwirken in der Gesellschaft?
Also das eine ist die grundlegende Haltung oder beziehungsweise das Verständnis, dass Prävention in dem Sinne es nie wirklich gibt, weil wir intervenieren die ganze Zeit. Antisemitismus und Rassismus ist da. Es ist ein Problem in der Gesellschaft seit eh und je und wir müssen sozusagen politische Bildungsarbeit machen, wir müssen ständig intervenieren. Letztlich ist es das auch, um sozusagen diese ganz normalen Haltungen und Narrative, die es gibt, diese zu hinterfragen, diese ins Bewusstsein zu holen, um zu gucken, was heißt das dann für meine Handlungen, wenn ich sozusagen mit ganz normalen rassistischen und antisemitischen Narrativen hier aufwachse. Also wenn es in die Arbeit mit Jugendlichen geht. Aber wir arbeiten nicht nur mit Jugendlichen, sondern auch mit Erwachsenen, mit Lehrkräften, mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und mit vielen anderen Personen, die im weitesten Sinne mit Jugendlichen zu tun haben oder auch weniger mit Jugendlichen zu tun haben. Also wir machen wirklich Bildungsarbeit für alle, weil die Erkenntnis bei uns ganz, ganz stark deutlich geworden ist, insbesondere in den letzten 3-4 Jahren, beziehungsweise man kann es tatsächlich noch mal besser datieren, seitdem die AfD im Bundestag sitzt, hat sich bei uns sehr stark die Zielgruppe nochmal erweitert. Es haben sich bei uns Einrichtungen gemeldet, die überhaupt gar nichts mit diesen Themen zu tun haben, also die keine pädagogischen Räume sind, sondern Unternehmen und Betriebe, sei es Handwerksbetriebe oder Ausbildungsbetriebe, wo es um, wie gesagt, ganz andere Themen geht, die gesagt haben, Antisemitismus und Rassismus findet bei uns auch am Arbeitsplatz statt, wir müssen was tun. Und da sozusagen setzen wir an, wirklich auf dieser Ebene von in der Breite der Gesellschaft zu gucken und diese Themen sozusagen nicht als Randthemen, sei es Rechtsextremismus, Islamismus, immer nur immer am Rande zu verorten, sondern festzustellen, dass diese Narrative so weit verbreitet sind und auch in der Mitte der Gesellschaft und es total wichtig ist, da auch schon einzusteigen und diese Selbstreflexion zu ermöglichen, um letztlich natürlich Betroffene zu stärken, das auf jeden Fall, aber eben auch Jugendliche, das ist Teil von Radikalisierungsprävention auch, davor zu schützen, Resilienz zu sagen, als Kompetenz zu vermitteln, damit sie nicht solchen faschistischen Ideologien verfallen.
Nun wird ja wissenschaftlich ein Unterschied auch zwischen Antisemitismus und Rassismus gezogen. Wie geht ihr da in der Beratungspraxis um, wenn es darum geht, Antisemitismus vorzubeugen, sozusagen gesellschaftlich und auf der anderen Seite gegen Rassismus zu arbeiten?
Ja, das ist ganz wesentlich, dass es einen Unterschied gibt. Mit Jugendlichen ist es immer unterschiedlich möglich, auf diese Unterschiede einzugehen. Also Antisemitismus sozusagen als ein Weltbild, als eine Welterklärungsideologie und Rassismus, der sich insbesondere in der Überlegenheit sozusagen äußert. Diese Unterschiede aufzugreifen, ist in vertieften Workshops mit älteren Jugendlichen immer auch möglich und da noch zu überlegen, welche Funktion, also eher über die Ebene, welche Funktion erfüllt Antisemitismus, welche Funktion erfüllt Rassismus. Da dementsprechend gerade in der Arbeit mit Erwachsenen deutlich zu machen, wenn sich Jugendliche antisemitisch äußern oder rassistisch eben, da zu gucken, was ist sozusagen auch gegebenenfalls unterschiedlich bei diesen beiden Phänomenen, was drückt irgendwie das antisemitische Weltbild aus und was sind rassistische, also welche Funktion erfüllen rassistische Stereotype, wie weit verbreitet. Also und bei Antisemitismus würde ich sagen, ganz deutlich, ist es noch viel, viel, viel schwieriger zu erkennen. Also gerade in der Arbeit in Schule oder in anderen pädagogischen Einrichtungen, wo es dann darum geht, dass sie mit Erwachsenen arbeiten, die mit Jugendlichen eben konfrontiert sind, die sich antisemitisch äußern, es gar nicht oft als Antisemitismus auch wahrgenommen wird. Antisemitismus äußert sich ja auch über die sogenannte Umwegkommunikation. Also man spricht selten von Hass gegen Juden, sondern äußert sich oft über Israel, über eine Kritik am israelischen Staat und so weiter und so fort. Oder eben dieser Schuldabwehr-Antisemitismus, der sehr weit verbreitet ist hier bei uns in Deutschland. Und da sehen wir ganz klar, dass bei Lehrkräften das überhaupt gar nicht, nicht nur bei Lehrkräften generell, dass das Erkennen von Antisemitismus wirklich ein großes Problem ist. Und deshalb, also das sind sozusagen mal ein paar Unterschiede, die jetzt hier nur genannt sind in der Bearbeitung von Antisemitismus versus Rassismus.
Mhm. Und bei dem Stichwort Prävention habe ich mir so gedacht, dass Prävention ja eigentlich nur gelingen kann, wenn es jetzt nicht diesen gesellschaftlichen Bodensatz von 20-30% gibt, der in der Einstellungsforschung nachgewiesen rassistisch eingestellt ist und in Teilen eben auch antisemitisch eingestellt ist. Weil wenn dieser Nährboden bestehen bleibt, ist es ja so eine Art Kampf gegen Windmühlen, da eine Jugend besser sozusagen vorzubereiten, zu bilden. Aber vielleicht ist das meinerseits auch zu kurz gedacht, dass es da der gesamtgesellschaftliche antifaschistische Grundkonsens hergestellt werden muss, damit Prävention auch gut greifen kann. Was sind denn da deine Gedanken dazu? Was gehört da zu Prävention dazu? Oder was kann Prävention trotz genau diesen gesellschaftlichen Einstellungen, rassistischen Einstellungen, antisemitischen Einstellungen, die da sind seit Jahrzehnten?
Also das meine ich mit deshalb, Prävention gibt es streng genommen gar nicht, wir intervenieren ständig. Es ist so weit verbreitet, du hast es gerade aufgezählt, irgendwie menschenfeindliche Einstellungen, nicht nur sozusagen Antisemitismus und Rassismus, da ist es auch wichtig, über Antiziganismus zu sprechen, über andere Abwertungsformen, die es gibt. Prävention, also ich würde dir da zustimmen, es ist ganz wichtig, bei Jugendlichen ganz grundlegend erstmal sie zu stärken und gegen jegliche Form von Menschenfeindlichkeit zu sensibilisieren. Also das ist etwas, was wir auch in unserem Bildungsprogramm vermitteln.
Und wir haben ja gerade auch über die Unterschiede zwischen Antisemitismus und Rassismus uns unterhalten. Und wenn wir dann aber darauf blicken, dass oftmals das am Ende auch bei einem Antisemitismus, also so eine Menschenfeindlichkeit, die sich vielleicht zunächst irgendwie erstmal gegen Muslime richtet, landet dann auch oft beim Antisemitismus. Das hat zum Beispiel auch der Anschlag in Halle gezeigt, wenn man sich das anguckt, was der Täter da geäußert hat oder vielmehr geschrieben hat. Da war das erste Ziel schon die Moschee oder auch ein linkes Zentrum, aber dann hat er für sich als eigentliche Ursache sozusagen des Übels doch die Juden und Jüdinnen ausgemacht. Und ein Literat, der schreibt auch in einem aktuellen Gedicht beispielsweise, erst werden die Moscheen brennen und dann die Synagogen. Wobei wiederum, wenn man da sich anschaut, wie der Staat schützen will, dann will der Staat ja aktuell und generell vor allem jüdisches Leben schützen. Innenminister Horst Seehofer hat da kürzlich bei dieser Bekanntgabe dieses Maßnahmenkatalogs gegen Antisemitismus und gegen Rechtsextremismus, hat der gesagt, jüdisches Leben gehört untrennbar zu Deutschland. Wenn wir nun aber über Rassismus sprechen, dann hört man dazu vom Bundesinnenminister wenig, denn für den gehört ja zum Beispiel der Islam nicht zu Deutschland, wie er zu Beginn seiner Amtszeit einmal sagte. Nun gibt es eben Positionen, die aber darauf hinweisen, dass es dass hinter einem Rassismus sich oft auch ein antisemitisches Weltbild verbirgt. Und es gibt damit auch Positionen, die eine radikale Abwendung von diesem christlich-jüdischen Abendland-Leitkultur fordern, das ja eigentlich auch nur ein Konstrukt ist und das Jüdische verwendet zu einer eigenen Sinnstiftung. Es bräuchte da stattdessen mehr ein jüdisch-muslimisches Bündnis, um dieser Leitkulturforderung zu widerstehen. Wie passt denn das vielleicht für dich zur Debatte um Rassismus und Antisemitismus in der Gesellschaft und auch dazu, was man dagegen tun kann?
Naja, die eine Antwort ist ganz klar, die du auch schon erwähnt hast, die muslimische Bündnisse sind ein ganz wesentlicher Aspekt. Auch hier sind wir in verschiedenen Projekten und Bündnissen mit beteiligt, weil das natürlich ein sehr starkes Signal ist in diesem Moment. Aber du hast sehr vieles angesprochen, wo ich das nochmal betonen möchte, zu sagen, Antisemitismus und Rassismus sind miteinander sehr stark verflochten und deshalb ist es umso wichtiger, eben diese Bündnisse auch auf dieser Ebene von Bildungs- und Beratungsarbeit eben zu stärken, also zu gucken, inwiefern, und das ist, wie gesagt, in Halle natürlich sehr plakativ nochmal deutlich gewesen, weil er eigentlich, wie gesagt, wie du es auch schon gerade erwähnt hast, eine Moschee angreifen wollte, aber dann nochmal sozusagen das Problem an der Wurzel in Anführungsstrichen anpacken wollte. Ne? Also da steckt ja sozusagen eben diese Verschwörungstheorie dahinter und bestärkt eigentlich nur nochmal, wie stark, also dass es wichtig ist, Rassismus und Antisemitismus gar nicht unterschiedlich zu sozusagen separat zu betrachten oder zu bearbeiten. Und ich denke, auch wenn der Innenminister das gesagt hat, ja, der Islam gehört zu Deutschland, das ist so eine etwas sehr polemische Diskussion inzwischen, beziehungsweise ein sehr polemisches Statement überhaupt, der ja dann auch gesagt hat, die Muslime gehören aber schon zu Deutschland. Ich würde immer wieder betonen, es gibt aber auch durchaus Entwicklungen, was im Bereich Rassismus, antimuslimischer Rassismus zu beobachten ist. Islamfeindliche Straftaten werden seit 2 Jahren, bald seit 3 Jahren nun inzwischen gezählt. Also das sind auch Entwicklungen, die langsamer sind, die anders sind. Das stimmt. Nichtsdestotrotz ist jüdisches Leben in Deutschland hat eine andere Geschichte als muslimisches Leben, um das jetzt irgendwie so plakativ mal zu sagen. Und dementsprechend sind die Entwicklungen langsamer. Man muss vieles kritisieren, gleichzeitig aber auch sehen, dass es durchaus auf der politischen Ebene, wenn auch durchaus langsam, hier Entwicklungen gibt, die von vielen natürlich auch kritisiert werden, insbesondere wenn eben eine ganz konkrete, also islamfeindliche, muslimfeindliche Partei, so das sagt jetzt, die ja alles, was sozusagen im Bereich Rassismus oder antimuslimischer Rassismus auch nur geplant wird, vehement kritisiert. Und was natürlich sehr vieles gerade verunmöglicht und ein großes Problem in der Bearbeitung von Rassismus gegen Muslime darstellt. Und es ist natürlich eine totale, also es ist klar, dass wenn sich die AfD beispielsweise für Antisemitismus und als Garant für jüdisches Leben in Deutschland irgendwie einsetzt, dass das auch nur eine Farce ist, also dass das absolut trügerisch ist, weil sie diesen Kampf eigentlich nur instrumentieren, also weil sie sich für Antisemitismus einsetzen Juden und Jüdinnen beziehungsweise dieses Thema instrumentalisieren, um ihren Hass gegen andere, also gegen Muslime, dadurch nochmal stärker zu äußern. Das wird ja immer wieder sichtbar, wenn es Anschläge gibt oder antisemitische Handlungen, wo der Täter oder die Täterin einen muslimischen Background hat, wie stark das sozusagen vereinnahmt wird von der AfD. Das heißt, sie sind auch nur in diesem Moment äußern sich sozusagen gegen Muslime, um genau diesen Kampf, dieser Kampf wird einfach sehr stark instrumentalisiert.